indem wir sie zusammen mit der Testfunktion ins Integral schreiben. Und dann sagte uns Satz 2.8, dass diese Zuordnung hier, wir haben die da nicht formal Jota genannt, wir haben nur gesagt, dass es diese Zuordnung gibt. Wir haben gezeigt, dass diese Zuordnung uns tatsächlich für jede L1-Log-Funktion eine Distribution definiert. Und wir haben gezeigt, dass dieses Jota injektiv ist. Das haben wir nur gezeigt für stetige Funktionen, aber wir haben ja auch angemerkt, und ich habe Sie auf die Literatur verwiesen, dass man das tatsächlich für auch auf ganz L1-Log zeigen kann. Und was damit ja folgt, ist, dass Sie sagen können, L1-Log, also in diesem Sinne, ist, ja, Jota L1-Log ist ein Unterraum der Distribution. Dieses Jota ist injektiv, eingeschränkt auf das Bild, was Sie hier rausbekommen, wäre das auch surjektiv. Das heißt, das Jota ist eine bijektive Abbildung zwischen L1-Log und einem Unterraum der Distribution. Und wenn Sie also eine bijektive Abbildung haben, dann heißt das, für alles, was die Menge betrifft, ist es egal, ob Sie mit L1-Log direkt rechnen oder mit diesem Unterraum der Distribution. Und in diesem Sinne macht man das eben so, wie das bei den reellen und den komplexen Zahlen waren. Die reellen Zahlen sind erstmal keine komplexen Zahlen, sondern die komplexen Zahlen ist erstmal eine komplett andere Struktur, nämlich zum Beispiel zwei Tupel von reellen Zahlen, sowas wie R², mit dem Sie irgendwie rechnen können. Und erst dadurch, dass Sie sagen, es gibt diese Zuordnung von den reellen Zahlen in die komplexen Zahlen, und diese Zuordnung ist injektiv. Erst das erlaubt Ihnen, dass Sie diese reellen Zahlen identifizieren können mit einer Teilmenge der komplexen Zahlen. Genau das Gleiche haben wir mit den Distributionen gemacht, haben also gesagt, in diesem Sinne ist L1-Log eine Teilmenge der Distribution und dann lässt man typischerweise auf farbiges diese Identifikation Jota, die lassen wir einfach weg und schreiben das Ganze einfach als f, phi, also wir unterscheiden nicht zwischen der Funktion f, die eine Funktion war, und das, was eigentlich Jota f wäre, nämlich der Distribution, die wir erhalten haben aus der Funktion. Dadurch, dass dann Isomorphismus, dann eine bijektive Abbildung erstmal nur dazwischen ist, unterscheiden wir nicht zwischen den beiden. Ja, und dann haben wir uns überlegt, also bis hierhin ist das erstmal nur als Menge etwas, was wir als Teilmenge von d'Omega ansehen können. Das heißt, es ist Gleichheit hier, ist dasselbe wie Gleichheit da rechts. Wenn zwei Funktionen als Funktionen gleich sind, dann sind sie auch gleich als Distribution. Mehr haben wir erstmal noch nicht, wenn wir nur Mengen haben. Aber dann ist es natürlich, können wir mit Funktionen ja viel mehr tolle Dinge machen. Wir können die addieren, skalar multiplizieren, ableiten, multiplizieren etc. Und auch da ist natürlich eine spannende Frage, verträgt sich diese Zuordnung hier mit all den Operationen, die wir machen können mit Funktionen. Also sprich, wenn ich zwei Funktionen addiere und dann daraus die Distribution bilde, kommt da dasselbe raus, wie wenn ich erst die Distribution bilden würde und dann addiere. Also ist es egal, ob ich plus in diesem Raum hier rechne oder plus in jenem Raum hier rechne. Und das hatten wir letzte Woche angefangen, Definition und Satz 2.10. Wir haben uns die Summe zweier Distributionen so definiert, dass genau dasselbe rauskam für Funktionen, wie wenn wir hier links gerechnet hätten. Wir haben uns skalare Vielfache von Distributionen genau so definiert, dass dasselbe rauskommen würde, wie wenn wir hier links gerechnet hätten. Und wir haben uns die partielle Ableitung so definiert, dass genau dasselbe rauskommt, egal ob wir hier rechts bei den Distributionen rechnen oder hier links bei solchen L1-Log-Funktionen, wo die Ableitung definiert wäre. Und was jetzt noch fehlt, wäre Teil C von Definition und Satz 2.10. Also wir können jetzt mit Distributionen addieren, skalare Vielfache bilden, wir können sie ableiten und es passiert jeweils dasselbe wie mit den Funktionen, wenn da klassische Funktionen dahinter stecken. Wie ist es mit dem Produkt? Also Teil C, angenommen, wir haben gegeben eine Distribution f in d' und eine Funktion Psi, sagen wir mal nicht, wo die herkommen, dann möchte ich gerne sagen, was ist das Produkt? Also sagen wir zum Beispiel, am schönsten wäre es ja, wenn wir zum Beispiel das Produkt von einer Distribution und noch einer Distribution definieren könnten. Wie würden wir das definieren? Nun, wir müssten sagen, was ist Psi F? Ich schreibe es hier mal hin und wische es gleich wieder weg. Angenommen, wir wollten das Produkt zweier Distributionen definieren. Dann müsste ich sagen, das Produkt zweier Distributionen, was ist das? Also was ist das angewandt auf eine Testfunktion Phi? Und die Art, wie ich es definiere, soll so sein, dass für klassische, für reguläre Distributionen, für solche Distributionen, die von normalen Funktionen erzeugt werden, soll das Produkt dasselbe ergeben. Egal, ob wir hier links in L1-Log das Produkt rechnen oder hier rechts das Produkt rechnen. Wenn das richtige Funktionen wären, dann wäre Psi f Phi, dann wäre das ja das Integral Psi von x f von x, phi von x dx. Ja, und wie kriegen wir da jetzt wieder was raus, was so eine distributionelle Anwendung ist? Nun, das scheint erstmal nicht zu klappen mit diesem Dreierprodukt, aber was klappen würde, wäre, wenn wir annehmen, das f nehmen wir raus als Distribution. Wir könnten uns das ja so interpretieren, dass wir sagen, wir haben hier f von x und dann mal dem Produkt von psi von x, phi von x. Und das wäre ja dann die Anwendung von f als Distribution auf das Produkt psi phi. Ja, und das heißt, linke Seite gleich rechte Seite wäre irgendwo eine sinnvolle Definition für das Produkt von zwei Distributionen. Wenn ich jetzt psi f, phi habe, dann sollte das dasselbe ergeben wie f, psi phi. Also das hier würde ich mir definieren als f, psi phi. Und jetzt haben wir allerdings ein Problem, nämlich wenn das psi hier eine Distribution ist, dann ist diese Sache hier nicht erklärt. Weil das f können wir ja nur anwenden auf Testfunktionen. Das heißt, diese rechte Seite, die hier steht, wenn das f jetzt keine reguläre Distribution ist, dass hier wirklich eine Funktion dazu gehört, sondern wenn das f nur eine Distribution ist, das heißt, ich weiß nur, was ist f angewendet auf eine Testfunktion, dann klappt das Ganze nur dann, wenn dieser Ausdruck hier auch eine Testfunktion ist. Das heißt, dieser Ausdruck, der hier steht, müsste in C0 unendlich sein. Und das heißt, auf die Art und Weise können wir das schon mal definieren, aber nur dann, wenn psi phi eine Testfunktion ist. Nun, und was brauchen wir dafür? Das Pi ist C unendlich mit kompaktem Träger, damit uns das nicht kaputt gemacht wird durch das Produkt. Also kompakter Träger wird nicht kaputt gemacht, der wird ja durch Produkt eher noch kleiner. Aber die C-unendlich-Eigenschaft könnte natürlich kaputt gemacht werden. Wenn das Psi hier Sprünge hätte, dann hätte diese Geschichte hier Sprünge. Aber wenn das Psi in C unendlich ist, dann hätten wir hier insgesamt eine C-unendlich-Funktion, weiterhin mit kompaktem Träger. Das heißt, das, was wir hier definiert haben, können wir tatsächlich machen für C-unendlich-Funktionen auf Omega. Das heißt, das Produkt haben wir erstmal nur erklärt zwischen einer Distribution und einer C-Unendlich-Funktion. Und da können wir es wieder so erklären, dass es egal ist, ob Sie auf dem Raum L1 log rechnen, dieses Produkt durchführen würden oder auf dem Raum der Distribution das Produkt durchführen würden. Ja, diese Definitionen haben immer so einen kleinen Satzteil mit dabei. Wir behaupten nämlich, dass auf die Art und Weise das, was wir da definieren, auch wirklich immer Distributionen bei rauskommen. Bei A und B war das trivial, das hatten wir, glaube ich, auch Handwaving letzte Woche schon eine Tafel mitgemacht. Wenn Sie zwei Distributionen addieren und definieren sich das als die eine Distribution angewandt auf die Testfunktion plus die andere Distribution angewandt auf die Testfunktion, dann ist das, was da rauskommt, offensichtlich linear in der Testfunktion, weil beide Summanden linear sind in der Testfunktion. Und wenn Sie eine Folge von Testfunktionen haben, die konvergiert, dann können Sie das wieder auf die Summanden, einzelnen Summanden aufteilen, haben dann in den einzelnen Summanden die Folge der Testfunktionen, die konvergiert, können da auf den Limes übergehen und bringen es dann wieder zusammen. Das heißt, diese Anwendung der Distribution vertauscht auch mit dem Limesbildung von Testfunktionen. Also offensichtlich ist so, wie wir letzte Woche die Summen und das beim skalaren Vielfachen genauso analog definiert haben, das ist offensichtlich eine stetige lineare Abbildung auf den Testfunktionen. Genauso war das wie wir die Ableitung definiert hatten. Die Ableitung hatten wir so definiert, dass wir das rüberziehen auf die Testfunktion. Auch das bleibt eine lineare Angelegenheit. Ableiten ist linear, das heißt Linearität bleibt erhalten. Und die Stetigkeit hatten wir auch, das hatten wir letzte Woche kurz uns überlegt. Denn wenn eine Folge von Testfunktionen konvergiert, dann konvergiert auch die Folge jeglicher Ableitung der Testfunktion. Denn Konvergenz von Testfunktionen war ja gerade Funktion und alle partiellen Ableitungen konvergieren gleichmäßig. Also damit ist ja mit drin, dass alle höheren Ableitung entsprechend auch konvergieren. Der Träger muss noch durch eine Menge beschränkt sein. Das gilt offensichtlich auch, weil die Ableitungen nur kleineren Träger haben können als die Funktion selber. Überlegen wir uns das noch für Teil C, also AB, ich schreibe mal trivial, das war das, was wir schon Handwaving letzte Woche gemacht haben. Teil C. Warum ist das, was hier steht, warum definiert uns das tatsächlich eine Distribution? Also warum ist Psi-F tatsächlich eine Distribution? Nun, erstmal ist das ein wohldefinierter Ausdruck. Für jedes Psi, F und Phi aus diesen Räumen konnten wir das bilden, können wir diesen Ausdruck bilden. Also Psi, schreibe ich mal hin, für Psi in C unendlich Omega, Phi in D Omega ist Psi, Phi in D Omega. Also Psi f ist tatsächlich erstmal eine Abbildung von d Omega nach r. Die ist überhaupt erstmal definiert. Dann müssen wir noch Linearität und Stetigkeit haben, damit es eine Distribution ist. Nun, Linearität ist wieder trivial. Angenommen, Sie setzen hier ein Phi 1 plus Phi 2 ein, dann haben Sie hier ein Phi 1 plus Phi 2. Das hier ist das klassische Funktionenprodukt, das ist linear, also Psi Phi 1 plus Psi Phi 2. Die Distribution f ist linear, deswegen ist diese Schreibweise hier eine gute suggestive Schreibweise. Das heißt, Sie können das aufspalten f, psi phi 1 plus f, psi phi 2. Und dann können Sie es eben, und dann haben Sie es, und dann das ist genau dasselbe, wenn Sie es da vorne aufgespalten hätten. Das heißt, Linearität haben wir, also skalare Vielfache ist genauso. Das heißt, Linearität haben wir. Was noch fehlt, ist, dass das psi f auch tatsächlich stetig ist. Also klar, psi f ist, wie wir das definiert haben, ist das Ding linear. Noch zu zeigen, dass es stetig ist. Wie ist das da? Also angenommen, wir haben eine Folge für Phi k, die gegen Phi konvergiert im Raum der Testfunktion. Und wir würden die hier einsetzen, können wir dann diesen Grenzübergang hier durchziehen, dass wenn wir diesen Ausdruck haben mit Phi k, das gegen diesen Ausdruck mit Phi konvergiert. Und dann haben wir diese rechte Seite nach Definition f, psi, phi, k. Und die Frage ist, konvergiert f, psi, phi, k gegen f, psi, phi. Wir wissen, dass f ist stetig. Also das heißt, das ist die Frage, ob psi, phi, k gegen psi, phi konvergiert im Raum der Test, im Testfunktionen-Sinne. Also die Frage ist, für phi, k gegen phi konvergiert dann auch psi, phi, k gegen phi. Und das folgt aber sofort aus der Leibniz-Regel. Denn, also Sie müssten zeigen, dass Psi Phi K, dass der Träger von dieser Funktion, dass es da eine gemeinsame Menge gibt, die den Träger Psi Phi K beschränkt. Das ist trivial, weil es gibt eine Menge, die den Träger der Phi Ks beschränkt. Mal Psi nehmen, macht den Träger nicht größer. Die Frage ist, was ist mit den Ableitungen? Also wenn von Phi K alle Ableitungen gleichmäßig konvergieren, konvergieren dann auch von Psi Phi K alle Ableitungen gleichmäßig. Und das folgt aber sofort aus der Leibniz-Regel. Wenn Sie D-Alpha Psi Phi ausrechnen, dann können Sie das ja, im Eindimensionalen mit der verallgemeinerten Produktregel machen, die dann so ähnlich aussieht wie die binomische Formel. Und das Ganze verallgemeinert sich auch auf partielle Ableitungen in n-Variablen, wenn Sie da Multiindizes zulassen. Das heißt, da hätten Sie d alpha psi phi ist die Summe aller Multiindizes kleiner gleich alpha, alpha über beta, d alpha minus beta psi d beta Phi mit der üblichen Multi-Index-Notation. Also die Alpha enthält als einen Vektor von natürlichen Zahlen, wie oft wir nach der ersten, zweiten, dritten X-Komponente ableiten. Beta kleiner gleich Alpha heißt, ein Multi-Index ist kleiner gleich dem anderen Multi-Index, wenn er eintrittsweise kleiner gleich ist. Und Alpha über Beta ist dadurch definiert durch Alpha-Fakultät, durch Beta-Fakultät mal Alpha minus Beta-Fakultät, wobei die Fakultät von so einem Multi-Index die Fakultät der einzelnen Einträge miteinander aufmultipliziert ist. Und mit dieser Definition sieht die verallgemeinerte Produktregel in n-Variablen einfach genauso aus wie die ganz normale verallgemeinerte Produktregel. Und was wir hier dran aber direkt sehen ist, dass angenommen unsere Phi Ks konvergieren in d-Omega gegen Phi, dann heißt das, alle höheren Ableitungen von Phi konvergieren gleichmäßig gegen die entsprechende höheren Ableitung von Phi. Wenn Sie das hier jetzt machen mit Phi K, dann hätten Sie hier Ausdrücke stehen, die Summen sind von höheren Ableitungen von Phi K. Wenn die Dinge alle gleichmäßig gegen den entsprechenden Ausdruck in Phi konvergieren, dann werden die also einfach nur multipliziert mit irgendwelchen festen Funktionen und aufsummiert, entsprechend viele davon. Das heißt aber, dass daraus folgt für die Beta Phi gegen Phi K gegen D Beta gilt wegen das. Für Phi K gegen Phi gilt wegen diesem hier, dass aus der gleichmäßigen Konvergenz von höheren Ableitungen von Phi K gegen die entsprechend höhere Ableitung von Phi folgt D Alpha Psi Phi K gegen D Alpha Psi Phi gleichmäßig und damit Psi Phi K gegen Psi Phi in d Omega. Und das heißt also, dass wenn wir Psi F anwenden auf Phi K, dann ist das F angewendet auf Psi Phi K. Dieses Ding hier konvergiert gegen Psi Phi. Das F ist eine Distribution und damit stetig. Also das konvergiert gegen F Psi Phi. Und das war ja dann nach Definition Psi F Phi. Und das heißt also, Psi F ist auch stetig. Ja, und damit haben wir also gezeigt, Psi F stetig. Und das war das Letzte, was noch fehlte. Psi F ist also mit dieser Definition auch eine Distribution. Ja, und das ermöglicht, damit sind wir also noch ein ganzes Stück weiter. Wir haben jetzt also nicht nur eine größere Menge gefunden, in die wir unsere Funktionen einbetten konnten. Und das ist als Menge, können wir unsere Funktionen als eine Teilmenge davon ansehen, sondern wir haben jetzt auch einiges an Struktur mit übertragen auf diese Distributionenmenge. Es ist egal, ob wir Funktionen addieren, skalar multiplizieren, mit C- und Endlich-Funktionen mal nehmen oder ableiten oder ob wir das mit den entsprechenden Distributionen tun. Das heißt, solange wir nicht mehr als diese Operationen nehmen wollen, addieren, Multiplikation mit C- und Endlich-Funktionen und ableiten, solange wir nicht mehr als das machen wollen mit den Funktionen, ist es egal, ob wir mit den Funktionen rechnen oder mit den Distributionen. Fassen wir das noch kurz zusammen, Bemerkung 2.11. Teil A, Definition und Satz 2.10 zeigt, dass es egal ist, ich schreibe das so salopp, ob wir Funktionen als Funktionen oder als Distributionen addieren. Beziehungsweise skalare Vielfache bilden. Das war das, was wir in A gezeigt hatten letzte Woche noch. Dann hatten wir in B gezeigt, dass wir die Ableitung auch definieren können auf Distribution und dass diese Definition der Ableitung genau das Gleiche ergibt wegen der partiellen Integrationsformel, wie wenn wir klassisch differenzierbare Funktionen abgeleitet hätten. Das heißt, 2.10 zeigt außerdem, es ist egal, ob wir klassisch differenzierbare Funktionen als Funktionen oder als Distributionen ableiten. Das heißt, dann, wenn die klassische Ableitung definiert ist, dann ist sie auch dasselbe wie die distributionelle Ableitung. Das Schöne ist aber, für die distributionelle Ableitung gibt es immer. Das heißt, wir haben jetzt einen Ableitungsbegriff, der ist schwächer als der ursprüngliche. Mit dem können wir nämlich jetzt alles ableiten. Sie haben eine Frage?
Das heißt, selbst Funktionen, die reguläre Funktionen sind, als reguläre Funktionen nicht differenzierbar sind, sind als Distributionen.
Genau. Und das, ganz, und das, das Beispiel vom Start, die Sprungfunktion, ist als Funktion nicht differenzierbar. Als Distribution ist sie differenzierbar. Das heißt, Sie können jetzt jede Funktion, jede L1-Log-Funktion, die Sie haben, sonst, das ist der große Grund, warum wir das Ganze machen. Sie können jetzt jede Funktion, jede L1-Log-Funktion können Sie auf diese Art und Weise ableiten. Die komplexen Zahlen führen wir nicht deswegen ein, weil uns die Wurzeln von komplexen Zahlen interessieren. Weil vorher gab es die komplexen Zahlen nicht, deswegen, also warum sollten wir Wurzeln von Zahlen bilden, die wir noch gar nicht, die wir noch nie gebraucht haben. Sondern die komplexen Zahlen sind deswegen wichtig, weil wir auf die Art und Weise, in den komplexen Zahlen hat jede Zahl eine Wurzel. Das heißt, in den komplexen Zahlen können wir minus 1 die Wurzel davon bilden und landen und bleiben in dieser Menge der komplexen Zahlen. Und genauso ist das hier. Klassisch können Sie diese Funktion nicht ableiten. Als Distribution können Sie die ableiten. Das heißt, Sie können sagen, wir erweitern jetzt unseren Funktionenraum um die Distribution und damit ist es jetzt möglich, dieses Ding hier abzuleiten. Und die Ableitung, die rauskommt, ist gerade die Delta-Distribution, die wir ganz am Anfang als Motivation mit dabei hatten. Also wir können, das ist egal, als Distribution, jede Distribution besitzt eine Ableitung. Das heißt in diesem Sinne, können wir jetzt jede L1-Log-Funktion ableiten. Wenn diese L1-Log-Funktion zufälligerweise auch klassisch differenzierbar war, kommt einfach dasselbe raus. Aber darum müssen wir uns jetzt nicht mehr kümmern. Wir können, wir können einfach jede L1-Log-Funktion ableiten. Und man nennt das auch zur Unterscheidung mit dem Standard-Ableitungsbegriff, nennt man das auch gerne schwache Ableitung oder auch distributionelle Ableitung. Wenn Sie unterscheiden wollen, ist das jetzt die klassische Ableitung, die Sie in den ersten Semestern kennengelernt haben, oder ist das nur noch die Ableitung im Distributionssinn, dann nennt man typischerweise die klassische Ableitung auch irgendwo stark im Ableiten im starken Sinn oder starke Ableitung und das entsprechend eine schwache Ableitung. Ja, also das sind die Good News, das ist die tolle Sache. Wir verlieren auch was dadurch. Und auch das ist nicht überraschend, auch das war bei den komplexen Zahlen nicht so viel anders. Sie haben bei den komplexen Zahlen, die haben Sie eingeführt, haben da einen Körper, wo die reellen Zahlen Sie als einen Teilkörper ansehen können. Das heißt, Addition, Multiplikation, das vertauscht wunderbar. Da ist es egal, ob Sie mit den reellen Zahlen rechnen oder den komplexen Zahlen. Aber es gibt Dinge, die in den komplexen Zahlen, es gibt Strukturen auf den reellen Zahlen, die es in den komplexen Zahlen nicht mehr gibt. Nämlich die Ordnung zum Beispiel. Sie können die reellen Zahlen, können Sie archimedisch anordnen. Die komplexen Zahlen können Sie nicht vernünftig anordnen. Das heißt, es macht keinen Sinn zu sagen, ob 1 plus i größer oder kleiner ist als 3 minus i. Sie können sagen, es ist irgendwie betragsmäßig größer, aber Sie haben keine natürliche Ordnung wirklich zwischen den komplexen Zahlen. Ähnlich ist das hier. Wir haben die Distribution als den größeren Raum. Das meiste oder vieles, was wir machen wollten bei Funktionen, geht jetzt auch noch als Distribution, sodass das eine schöne Verallgemeinerung ist. Aber wir haben auch was verloren. Und was wir verloren haben, ist tatsächlich, dass die Lücke in Teil C, den wir hier haben, wir haben nämlich in Teil C nur definiert das Produkt einer Distribution und einer C-Unendlich-Funktion. Und tatsächlich kann man nicht auf vernünftige Art und Weise allgemeinere Produkte definieren. Also Sie können insbesondere, macht es keinen Sinn, da gibt es keine vernünftige Art und Weise, das Produkt zweier Distributionen zu definieren. Und auch das Produkt einer Distribution mit einer weniger glatten Funktion macht keinen vernünftigen Sinn. Also Sie können nicht sagen, was ist das Produkt aus der Delta-Distribution und dieser Sprungfunktion hier. Sondern Distributionen können Sie nur mit C-Unendlich-Funktionen multiplizieren. Also an der Stelle haben wir tatsächlich was verloren, was auch Probleme macht in der Praxis, wo wir uns überlegen müssen, wie wir das lösen wollen, wenn wir doch irgendwo eine Distribution mit was Unglatten multiplizieren wollen. Also Definition 2c. C definiert nur Produkt von Distribution mit C-Unendlich-Funktionen. Allgemeinere Produkte lassen sich, ich schreibe das auch ganz, ganz salopp, unmathematisch, lassen sich nicht vernünftig definieren und wird Sie da auch auf die Distributionenliteratur verweisen. Also wenn Sie vernünftige Annahmen darüber stellen, was das Produkt dann erfüllen soll, also es soll ja ein Produkt sein, was mindestens mal das gleiche für reguläre Funktionen dasselbe ergibt, wie wenn Sie es mit den zugehörigen Distributionen machen und es soll aber immer auch eine Distribution rauskommen und das klappt tatsächlich nicht, dass man das so hinbekommt. Also wir haben keine vernünftige Definition von Produkten von Distributionen mit Sprungfunktionen, mit nicht stetigen Funktionen zum Beispiel. Das heißt, wenn Sie Produkte sich angucken, dann ist es doch wieder wichtig, ist das jetzt wirklich eine allgemeine Distribution oder ist es das nicht? Denn auf L1-Log, da haben Sie ja viel mehr an möglichen Produkten. Also L1-Log-Funktionen können Sie mit jeder beschränkten messbaren Funktion multiplizieren und es bleibt eine L1-Log-Funktion. Das heißt, wenn Ihre Distribution, wenn das eine reguläre Distribution ist, dann können Sie die multiplizieren mit der Sprungfunktion. Wenn es keine reguläre Distribution ist, können Sie sie nicht multiplizieren mit der Sprungfunktion. Ähnlich bei den komplexen Zahlen, wenn Sie zwei komplexe Zahlen haben, wenn die beides auch reelle Zahlen sind, dann können Sie die mit größer, kleiner vernünftig vergleichen. Wenn eins davon eine komplexe Zahl wirklich einen Imaginärteil hat, dann ist das nicht mehr so einfach, was Sie damit meinen, mit einem größer oder einem kleiner. Ja, machen wir das noch, schreiben das noch auf für reguläre Distributionen. Lassen sich Produkte über Multiplikation der zugehörigen Funktionen definieren. Und deswegen hat man in der Praxis oft, oder wir werden das kennenlernen im nächsten Kapitel, man hat oft solche Mischdinger. Also man hat Distributionen, man hat Funktionen, die vielleicht nicht klassisch differenzierbar sind, wo man aber annimmt, dass die Ableitungen zumindest bis zu einem gewissen Maß immer noch reguläre Distributionen sind, damit man dort immer noch irgendwelche Produkte mit, stellen sich wieder irgendwelche Koeffizientenfunktionen, mit denen Sie multiplizieren wollen, vor. Also wenn Sie zum Beispiel zurückdenken an unser anfängliches Beispiel, Sie haben die Wärmeleitungsgleichung mit so einem stationär, mit einem gesprungenen den Koeffizienten drin, Kappa von xu Strich und das Ganze nochmal abgeleitet, dann ist dieses erste innerste u Strich, das macht jetzt immer Sinn für jede Distribution, die Multiplikation mit einem springenden Kappa macht dann aber nur Sinn, wenn u Strich noch eine reguläre Distribution war, das heißt zu u Strich muss noch eine Funktion dazugehören, damit diese Multiplikation mit dem Koeffizienten überhaupt Sinn macht und dann die zweite Ableitung außenrum, die macht wieder immer Sinn, weil Sie ja das, was dann rausgekommen ist bei der Multiplikation, wieder als Distribution auffassen können und entsprechend ableiten können. Und da werden gerade die sogenannten Sobolev-Räume auftauchen als ja, gewisse Klassen von Funktionen, die schwache Ableitungen haben, die noch, zumindest bis zu einer gewissen Ordnung, noch reguläre Distributionen mit Funktionen in gewissen Räumen sind. Also das Problem, damit werden wir uns nochmal beschäftigen. Machen wir vorher nochmal noch ein paar von den schönen Eigenschaften von Distributionen fertig. Ja, eine Geschichte, die man sich dann natürlich auch anbietet, ist, nun, wir hatten unsere Distribution, war eine Verallgemeinerung von den Funktionen, ich habe es gar nicht explizit hingeschrieben, also wenn ich sage L1 log, was wir immer betrachtet haben als Funktion, waren Funktionen von Omega nach R. Das heißt, die Verallgemeinerung von Funktionen von Omega nach R sind Distributionen, lineare stetige Abbildung von den Testfunktionen auf Omega nach R. Jetzt können wir uns natürlich überlegen, was ist denn, wenn ich eine Funktion habe, die soll nicht von Omega nach R gehen, sondern die soll von Omega nach R hoch M, Omega war eine Teilmenge R hoch N, also sagen wir, unsere Funktion soll nach R hoch M gehen. Was wäre da eine vernünftige Verallgemeinerung für im distributionellen Sinne? Und das ist komplett trivial, denn diese Funktion f von Omega nach R hoch M, die besteht ja einfach aus m Komponentenfunktionen und jede dieser Komponentenfunktionen können Sie verallgemeinern als Distribution. Das heißt, Sie können vektorwertige Funktionen, kriegen Sie einfach dadurch, dass Sie sagen, Sie haben ein Tupel aus Distribution. Das ist dann die Verallgemeinerung eines Tupels aus Funktion, was gleich einer vektorwertigen Funktion ist. Und das Ganze funktioniert so lange wunderbar, wie Sie nur endlich viele Komponenten haben in der Funktion. Wenn Sie sagen, Sie haben eine Banach-raumwertige Funktion, eine Funktion, die in einen unendlich dimensionalen Raum abbildet, dann muss man ein bisschen mehr arbeiten. Aber für die Zwecke dieser Vorlesung brauchen wir einfach nur Tupel von Funktionen. Und die können wir, also Funktionen mit mehreren Komponenten, und die können wir entsprechend durch Tupel von Distributionen verallgemeinern und haben dann auf ganz kanonische Art und Weise auch solche Begriffe wie Gradient und Divergenz zum Beispiel. Wo Sie sonst einen Vektor draus gemacht hätten, haben Sie eben jetzt ein Tupel von Distributionen draus gemacht. Also Teil D, vektorwertige Distributionen. Lassen sich als endliche Tupel von Distributionen, also im Raum D-Omega hoch M dann zum Beispiel, definieren und analog dem klassischen Sinne können wir auch von den Begriffen Gradient oder Divergenz sprechen. Also was macht der Gradient? Der Gradient würde sonst eine skalarwertige Funktion bekommen und macht daraus eine Funktionen mit n Komponenten, wo gerade die partiellen Ableitungen nach allen n Variablen jeweils in der Komponente drinsteht. Und die entsprechende Verallgemeinerung wäre, Sie geben diesem Gradienten eine Distribution und machen daraus das Tupel von Distributionen, wo Sie im ersten Eintrag ja, die Distribution haben, die rauskommt, wenn Sie das Ding hier nach der ersten Komponente abgeleitet haben als Distribution, im zweiten Eintrag das Ding nach der zweiten Komponente abgeleitet. Also der Gradient würde dann also gehen von d'Omega nach d'Omega hoch n, genauso wie er vorher aus einer Funktion mit einer Komponente eine Funktion mit n Komponenten gemacht hat, wie nichts an diese genauso identifizieren können mit einfach n Funktionen. Und die Verallgemeinerung wäre dann eben, dass Sie aus der einen Distribution n Distributionen bekommen und analog Divergenz würde bekommen n Distributionen, leitet die erste Distribution nach der ersten Variable ab, die fünfte nach der fünften und so weiter, summiert dies alles auf, das ist wohl definiert für Distributionen. Das heißt, das macht daraus eine Distribution. Ja, wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen, dass wir ja jetzt die Sprungfunktion ableiten können. Und wir haben das bisher immer, haben wir das so ein bisschen als Motivation genommen. Also sind damit gestartet, dass wir sie nicht ableiten können, haben uns überlegt, wenn wir sie ableiten könnten, müsste da eine Funktion rauskommen, die überall 0 ist, bis auf einen Nullpunkt, so dermaßen unendlich, dass das Integral 1 wäre. Haben dieses Ding, was da rauskommen würde, auch schon so ein bisschen motiviert mit partieller Ableitungsformel, haben die Delta-Distribution auch schon definiert, also irgendwie das, was wir erwarten würde, was rauskommt. Wir hatten nämlich in Beispiel 2.9 hatten wir definiert, dass die Delta-Distribution gerade diejenige Distribution ist, die einem Phi zuordnet, Phi von 0. Also das hatten wir allgemein für allgemeine Punkte Z definiert, aber insbesondere haben wir das in einem Nullpunkt. Dann hatten wir schon überlegt, dass das irgendwie das Ding sein müsste, was hier rauskommt beim Ableiten von der Heaviside-Funktion. Und jetzt haben wir ja alle Begriffe ordentlich in der Hand. Also wir wissen jetzt, was Distributionen sind. Wir wissen, wie man Distributionen ableitet. Wir haben gezeigt, jede Distribution ist ableitbar. Das heißt, wir sollten jetzt an der Stelle sein, wo wir tatsächlich nachrechnen können. Die Ableitung von diesem Ding hier ist dieses Ding hier. Das müsste ja jetzt, also wir haben ja nicht, unsere Definitionen sind ja relativ kurz. Das heißt, das müsste sich ja jetzt in ein oder zwei Zeilen beweisen lassen. Machen wir das Ganze, Beispiel 2.12. Also betrachte wieder unser h von r nach r, Heaviside-Sprungfunktion, h von x gleich 0, 1 für x kleiner 0 für x größer 0. Beachten Sie, es ist egal, ob ich kann ja auch ein kleiner gleich 0 hinschreiben, es ist egal, wie ich den Nullpunkt definiere, unsere Funktionen, die wir, wenn wir von Funktionen in L1 log reden, meinen wir Funktionen immer im Lebesgue-Sinne. Das heißt, zwei Funktionen unterscheiden sich überhaupt nicht, wenn wir sie nur an einer Stelle verändern. Das heißt, Sie können auf einer Nullmenge können Sie dieses h abändern, wie Sie es wollen. Das bleibt dieselbe L1 log-Funktion, das bleibt damit dieselbe Distribution, die dabei am Ende rauskommt. Also die Gleichheit von Funktionen, die wir da haben, also wenn zwei Distributionen gleich sind, dass die zugehörigen Funktionen gleich sind, die haben wir immer nur im Lebesgue-Sinne. Ja, dann leiten wir das Ding ab. Also dieses Ding ist, a ist eine Distribution in dem Sinne, den wir definiert haben. Wir können das h wirken lassen auf eine Testfunktion, indem wir sie zusammen mit der Testfunktion ins Integral schreiben. Also muss es h' geben. Wir wissen, wir können jetzt alles ableiten. Omega ist entsprechend r hier. Also wir können h ableiten und es gibt h' als Distribution. Und was ist h'? H' ist definiert dadurch, was es tut mit einer Testfunktion. Also wenn uns jemand sagen will, was H' ist, muss er uns sagen, was macht H' mit einer Testfunktion. Nun, wir hatten die Ableitung von Distributionen so definiert, dass was gerade für regulären Distributionen der partiellen Integrationsformel entsprach. Und für Distributionen ist es so definiert, H' ist dadurch definiert, dass es mit einer Testfunktion genau das macht, was minus H mit der abgeleiteten Testfunktion machen würde. Da würde also stehen minus h Phi'. Nun, und was minus h Phi' macht, das wissen wir. H ist die Distribution, die von dieser regulären Funktion hier kommt. Das heißt, h als Distribution wirkt so, wie diese reguläre Funktion, wie diese Funktion hier wirken würde, wenn man sie ins Phi, mit Phi zusammen ins Integral schreibt. Das heißt, das hier ist die Definition der Ableitung der Distribution. Das hier ist die Definition, wie wir gesagt haben, dass uns eine Funktion eine Distribution erzeugt. Das wäre also das Integral minus unendlich bis unendlich h von x phi Strich von x. Nun, das können wir aber ganz einfach ausrechnen. Das hatten wir schon mal so auf einer der Nebentafeln als Motivation für das Ganze, was wir machen. Das h wäre 1 überhaupt nur für x größer 0. Das heißt, das Integral, was hier steht, ist überhaupt nur das Integral von 0 bis unendlich phi Strich von x dx. Nur das Phi Strich hat kompakten Träger, das heißt, Sie können hier oben irgendeine große Grenze groß n nehmen, die so weit draußen ist, dass das n nicht mehr im Träger ist. Und dann kriegen Sie hier also raus, Minus habe ich vergessen, Phi von der oberen Grenze minus Phi von der unteren Grenze. Phi von der oberen Grenze ist 0, wenn die obere Grenze so weit draußen ist, dass der Träger von Phi da schon weg ist. Bleibt also stehen minus Phi von der unteren Grenze, also insgesamt Phi von 0. Das heißt, die Ableitung h' macht mit einer Testfunktion phi genau dasselbe wie Delta phi machen würden mit dem Delta, was wir in Beispiel 2.9 definiert haben. Das heißt, damit haben wir jetzt das, womit wir gestartet sind, wirklich auf ganz, ja, ganz sicheren Boden gestellt. Wir können jetzt eine Sprungfunktion ableiten. Was rauskommt, ist tatsächlich diese Delta-Distribution, das, was man, wo man annehmen würde, wenn man die mit zusammen mit irgendeiner Testfunktion in Integral schreiben würde, dann würde da gerade das Integral sich so auf einen Punkt konzentrieren, und sodass wir gerade die Auswertung rausbekommen. Es gibt kein Ding, was Sie mit unter das Integral schreiben können, damit das passiert. Aber wir können diese Vorstellung rüberretten in diesen größeren Raum der Distribution. Und in diesem größeren Raum der Distribution gelten dann die Gleichheiten, die wir haben wollten, die gelten da tatsächlich. Also wir sind jetzt in der Lage, alles abzuleiten, was es gibt an Funktionen. Ja, wenn wir einen neuen Begriff haben von Ableiten, muss man natürlich mit vielen Dingen aufpassen. Also viele Dinge, die Sie über die Ableitung gewohnt sind. Wir wissen, die gilt für eine klassische Ableitung. Ist die Frage, gilt die denn jetzt auch noch für distributionelle Ableitung? Und insbesondere eine Sache, die sehr nützlich ist, die man immer mal wieder braucht, ist diese Geschichte, wenn die Ableitung 0 ist, dann ist die Funktion konstant. Und das ist für die klassisch differenzierbaren Funktionen, war das klar? Also hatten Sie das bewiesen in der Analysis? Da ist jetzt die Frage, gilt das für Distributionen weiterhin? Also wenn Sie eine Distribution haben, sagen wir von, also schon was wie so ein D-R, also mit einer Variable, wenn Sie so eine Distribution haben und die Ableitung von der Distribution ist 0, ist das dann automatisch auch eine Konstante? Also ist das dann, folgt daraus dann auch, dass die Funktion, dass das einfach eine reguläre Distribution sein ist, die von der konstanten Funktion erzeugt ist? Oder könnte es Distributionen geben, die auch die Ableitung 0 haben und die aber gar keine reguläre Funktion, die gar keine reguläre Distribution sind? Das wäre ja durchaus möglich. Also Sie können zum Beispiel, wenn Sie denken Sie wieder an die komplexen Zahlen, die reellen Zahlen. Sie wissen, im Reellen ist der Betrag ist eine Norm, also nur die 0 hat Betrag 0. Wenn Sie jetzt komplexe Zahlen einführen und führen irgendwas ein, wie Sie den Betrag auf komplexen Zahlen definieren, sodass das den Betrag auf den reellen Zahlen verallgemeinert, dann ist aber nicht mehr automatisch klar, dass der Betrag von der komplexen Zahl genauso dann 0 ist, wenn die komplexe Zahl gleich 0 ist. Das könnten Sie sich abstruse Betragsdefinitionen ausdenken, wo Sie auf den reellen Zahlen dasselbe machen wie der klassische Betrag, aber für alle Zahlen, die einen Imaginärteil größer 0 haben, setzen Sie den neuen Betrag auch einfach auf 0 und schon hätten Sie eine Verallgemeinerung des Betragsbegriffs, der das nicht mehr erfüllen würde. Also da müssen wir nachprüfen, ob das tatsächlich immer noch gilt. Satz 2.13, das gilt tatsächlich noch. Das ist eine immer mal wieder nützliche Geschichte, zu zeigen, wenn Ableitungen gleich 0 sind, dass dann die Funktionen konstant sind. Machen wir es gleich. In mehreren Komponenten ist f in d'Omega, Omega immer eine offene Teilmenge des R auch n, und sind alle partiellen Ableitungen gleich 0, dIf gleich 0, für alle i gleich 1 bis n. Und beachten Sie, dass ich hier kein von x oder so hinschreiben darf. Also ich habe eine Distribution gegeben. Die Distribution ist ja quasi das, was die komplette Funktion verallgemeinert hat. Sie haben keine Punktauswertung mehr von Distribution. Also Sie haben die Distribution die gibt es als Ganzes und dieses Ding als Ganzes haben Sie abgeleitet und dann haben Sie die komplette Ableitung der Distribution. Und gleich 0 bedeutet, diese Distribution macht dasselbe wie die Null-Distribution. Die Null-Distribution ist die, die jede Testfunktion auf 0 wirft. Das heißt, diese Geschichte hier bedeutet, dass DIF angewendet auf jede Testfunktion gleich 0 ist. Und das bedeutet mit der Definition der Ableitung, dass F minus F angewendet auf DIFI für jede Testfunktion gleich 0 ist. Das steckt da erstmal mit drin. Und für eine klassische regulär differenzierbare Funktion wäre das dann das Gleiche, wie dass die Ableitung überall gleich 0 ist. Und wenn das der Fall ist, dann ist f lokal konstant. Und dann müssen wir sagen, was meinen wir mit lokal konstant für eine Distribution? Denn wir können Distributionen ja erstmal gar nicht auswerten irgendwo, also gar nicht auswerten auf einem Teilbereich. Und was soll es bedeuten, wenn wir sagen, dass eine Distribution gleich konstant ist? Und was wir damit meinen ist, das heißt, f wird, ist eine reguläre Distribution und wird durch eine Funktion erzeugt, die lokal konstant ist. Also wo für jeden Punkt eine Umgebung existiert, auf dem die Funktion konstant ist. Also wenn Sie das beweisen wollten, müssten Sie hiermit starten, dass Sie das als im distributionellen Sinne gleich 0 ist. Also Sie wissen, f, di, phi ist gleich 0 für jede Testfunktion phi und jedes i. Und Sie müssten in der Lage sein, eine Funktion zu konstruieren, eine klassische Funktion zu konstruieren, die lokal konstant ist und die, wenn Sie die anwenden auf eine Testfunktion, also wenn Sie diese lokale konstante Funktion zusammen mit einer Testfunktion integrieren, dass genau das Gleiche rauskommt, wie wenn Sie das f als Distribution anwenden auf Ihre Testfunktion. Das heißt, da müssen Sie ganz viel hin und her springen zwischen, habe ich gerade eine reguläre Distribution, habe ich gerade eine Funktion, die dazugehört, konstruiere ich mir gerade zu einer Distribution eine Funktion, die das Gleiche macht. Das heißt, wenn Sie das beweisen können, dann haben Sie ein gutes Verständnis davon, wie das geht mit den Distributionen und den Strukturen und haben das gut eingeübt. Und deswegen machen Sie das auch als Übungsaufgabe jetzt auf dem, ich glaube, aktuellen Blatt. Ich glaube, diese Woche kommt es raus oder ist es schon rausgekommen? Ich glaube, ich weiß es nicht. Heute, ja. Ich glaube, im Laufe des Mittwochs oder Donnerstags, ja. Ja, prima. Machen wir noch mal kurz weiter mit den guten Nachrichten über Distributionen. Also die schlechte Nachricht, die steht auch schon an der Tafel. Wir haben ein Problem mit dem Produktnehmen von Distributionen und Funktionen. Aber bevor wir weitermachen mit den guten Nachrichten, machen wir eine noch bessere Nachricht und machen erstmal eine Viertelstunde Pause. Ja, also wir haben gesehen, Distributionen sind großartig. Sie sind zwar, also wir haben ein bisschen Arbeit zu leisten gehabt, um sie zu definieren. Das war eine etwas technische Definition, um sie erstmal da stehen zu haben. Aber den großen Vorteil, den wir dadurch jetzt haben, ist, jetzt können wir alles ableiten. Jede Funktion, die uns jemand gibt, also jede L1-Log-Funktion, das heißt, solange die Funktion nicht irgendwelche solchen Singularitäten hat, dass die Funktion gar nicht mehr integrierbar ist, jede solche L1-Log-Funktion können wir jetzt ableiten. Und es gibt noch weitere gute Nachrichten, wenn Sie zurückdenken an die Analysis, gar nicht nur die Schwierigkeit, dass nicht alle Funktionen differenzierbar sind, sondern Sie erinnern sich wahrscheinlich auch mit einem Grauen zurück an die Sätze, die Sie bewiesen haben, über wann Sie Differenzierbarkeit und Ab- und Limites vertauschen durften. Das heißt, die Frage war, wann konvergiert eine Funktionenfolge so gegen eine Grenzfunktion, dass es egal ist, ob Sie vorher ableiten und dann den Limes machen oder umgekehrt. Also wann ist das Ableiten eine stetige Abbildung bezüglich irgendwelchen Normen oder Topologien auf den Funktionenräumen. Und auch das ist eine Frage, die sich mit Distributionen sehr, sehr einfach beantworten lässt. In der Analysis mussten Sie letztlich sowas fordern wie die Ableitung. Sie mussten schon fordern, dass die Ableitungen auch gleichmäßig konvergieren. Und erst damit haben Sie im Endeffekt dann genug zusammen gehabt, damit wirklich diese Funktionenfolge, ja, der Limes mit der Ableitung vertauscht. Bei den Distributionen ist auch das ganz besonders einfach. Definition 2.14. Ja, wann sagen wir erstmal, dass eine Distributionenfolge konvergiert? Nun, angenommen, wir haben eine Distributionenfolge, dann verstehen wir da unter Konvergenz das einfachste überhaupt, also den einfachsten Konvergenzbegriff, den man sich da überlegen könnte. Und der einfachste Konvergenzbegriff, ich meine, letztlich sind das ja Abbildungen von dem Raum der Testfunktion, von d Omega nach r. Und eine Folge von Abbildungen, was Sie da immer haben als Konvergenzbegriff, ist, dass diese Folge von Abbildungen, dass die punktweise konvergiert. Also wir sagen FK, Distributionfolge, heißt konvergent gegen Klammern in d'. Wenn wir von Konvergenz in d' sprechen, dann meinen wir mal diesen Konvergenzbegriff. Das Konvergenz in d' gegen eine Distribution f in d' Omega, falls sie das punktweise tut, für jedes Phi, das wir einsetzen, fk Phi konvergiert gegen f Phi für alle Phi in d Omega. Also hier haben wir die Distribution angewendet auf eine Testfunktion, gibt für jedes k eine reelle Zahl. Das heißt, was hier links steht, ist eine Folge für jedes feste Phi, ist das hier eine Folge von reellen Zahlen und die soll konvergieren gegen diese reelle Zahl, die hier rauskommt. Wenn wir das haben für jedes Phi, also wenn diese Abbildung, die wir haben von d Omega nach r, wenn die punktweise konvergieren gegen eine stetige lineare Abbildung von d Omega nach r, dann sagen wir, das ist der distributionelle Limes dieser Distributionenfolge. Und jetzt bin ich letzte oder vorletzte Woche, ja mehr könnte es nicht sein, wir haben die Vorlesung, das ist erst die dritte Vorlesung, letzte Woche bin ich so lange drauf rumgeritten, dass man mit diesem Begriff irgendetwas heißt konvergent wenn, dass man damit vorsichtig sein soll. Sie sollten es nie akzeptieren, wenn Ihnen irgendjemand an die Tafel schreibt, irgendetwas heißt konvergent wenn die folgenden fünf Bedingungen gelten, denn Sie können sich dann nie sicher sein, ob das Ihrem intuitiven Konvergenzbegriff entspricht. Also ob Sie zum Beispiel endlich viele Glieder der Folge weglassen können und dann konvergiert die Folge immer noch gegen das Gleiche. Das heißt, wenn man da ganz sauber sein will, dann sagt man Konvergenz nur, wenn dahinter steht eine Norm, eine Metrik oder zumindest eine Topologie, die diese Konvergenz induziert. Und das ist auch hier der Fall. Also auch hier ist es so, das ist auch keine Umdefinition des Konvergenzbegriffes, sondern auch hier gibt es wieder eine Topologie zumindest, die diese Konvergenz tatsächlich induziert. Und ähnlich wie bei den Testfunktionen ist es aber so, dass diese Topologie uns nie interessieren wird in dieser Vorlesung. Also wann immer wir nachrechnen, dass eine Folge von Distributionen gegen etwas konvergiert, benutzen wir diese Charakterisierung hier, aber es ist wichtig, dass wir hier keinen neuen Konvergenzbegriff eingeführt. Es gibt eine Topologie, die dieses hier induziert. Also es gibt eine Topologie, und das kann man allgemein zeigen für punktweise Grenzwerte. Zu punktweisen Grenzwerten von Funktionen folgen, gibt es immer eine Topologie, die diesen punktweisen Limes induziert. Also es gibt eine Topologie, die d' zu einem sogar vollständigen topologischen Vektorraum macht. Das werden wir nicht brauchen, aber Sie hätten sogar, dass Cauchy-Folgen Grenzwerte besitzen würden in diesem Raum d'. Und die Konvergenz aus 2,14 induziert. Also es gibt ein System von offenen Mengen, wo diese Konvergenz hier gerade damit übereinstimmt, dass fk gegen f konvergiert, wenn in jeder offenen Menge, die f enthält, fast alle Folgenglieder dieser Folge fk drin liegen. Und auch da möchte ich Sie wieder einfach nur auf die Literatur verweisen. Und der Klassiker ist, den hatten wir schon mal an der Tafel, das Buch von Rudin. Die Abschnitt da, 6,16 war das. Also im Buch von Rudin finden Sie einen wunderschönen Abschnitt über topologische Vektorräume, der uns besonders bei den Distributionenräumen, der Ihnen da die Werkzeuge gibt, die Sie brauchen, um all diese Dinge wirklich zu beweisen. Das sind alles keine schwierigen Beweise, aber es sind alles Dinge, die viel Zeit kosten würden. Und wir wollten ja letztlich darauf hinaus, diese partiellen Differentialgleichungen am Computer zu lösen. Das heißt, wir machen die Theorie so ein bisschen im Schnellverfahren, um Ihnen zu zeigen, warum haben diese partiellen Differentialgleichungen eine Lösung. Und vor allen Dingen auch deswegen, weil der Grund, warum diese Differentialgleichungen eine Lösung haben, uns direkt ein sehr, sehr mächtiges numerisches Verfahren geben wird, um diese Differentialgleichungen dann wirklich im Computer zu lösen. Ja, auch hierzu können wir direkt ein intuitives Beispiel machen, denn wir haben eine Distributionenkonvergenz, die wir uns auch von Anfang an vorgestellt haben, als wir da diese Idee hatten mit der Sprungfunktion und der Ableitung, also es wäre h, die Ableitung Delta, die haben wir uns ja so vorgestellt als etwas, was überall 0 ist, dann hier ganz furchtbar unendlich, hier wieder 0, sodass das Integral gleich 1 ist, was natürlich nicht klappen kann, weil es so eine Funktion nicht geben kann. Aber vorstellen kann man die sich irgendwie schon. Und die natürliche Vorstellung, wie man sich sowas vorstellt, ist irgendwie als so eine Idealisierung von der Punktmasse. Also Sie nehmen sich so ein Objekt, was eine gewisse Masse hat und eine gewisse Ausdehnung. Also denken Sie an sowas wie unsere hohe Epsilon-Funktion, irgendwas Glattes zum Beispiel. Muss gar nicht glatt sein dafür, aber für die hohe Epsilon-Funktion haben wir es sogar schon nachgerechnet. Also, und lassen hier die Masse von Ihrem Körper, lassen die Dichte immer größer werden und gleichzeitig den Körper immer enger werden. Und normieren aber das Integral so, dass die Fläche hier drunter immer gleich 1 ist. Also hier soll die Fläche gleich 1 sein und dann können Sie den Körper noch ein bisschen weiter zusammenziehen, lassen aber die Gesamtmasse des Körpers auch gleich 1. Das heißt also, Sie würden im Limes etwas bekommen, was als Ausdehnung nur noch einen Punkt hat und dieser Punkt aber eine dermaßen unendliche Dichte hat, dass insgesamt die Gesamtmasse dieses Punktes doch wieder gleich 1 ist. Das heißt, diese Delta-Distribution ist gerade das, was wir physikalisch als diesen Grenzübergang ansehen würden. Jetzt könnten wir diesen Grenzübergang aber mathematisch ja gar nicht greifen, weil dieses Limes-Objekt, also muss man nicht mal selbst die Frage, in welchem Sinne dieser Limes ist, in Bezug auf welcher Topologie, macht gar keinen Sinn, weil dieses Grenzwertobjekt ja überhaupt gar nicht existierte. Und klar war, es kann gar keine Funktion geben, die dieses Grenzwertobjekt ist. Jetzt haben wir dieses Grenzwertobjekt in der Hand. Wir wissen, wir haben eine vernünftige mathematische Struktur, die diese Delta-Distribution enthält und wo die Delta-Distribution die Ableitung ist von der Sprungfunktion. Also wäre es ja spannend zu wissen, wenn wir diesen Grenzübergang hier machen, konvergiert das dann auch gegen die Delta-Distribution. Also wenn wir unsere Rho Epsilons zum Beispiel nehmen, die hatten wir ja gerade so normiert, dass sie Breite Epsilon hier haben und dass sie Integral immer 1 haben, konvergieren unsere Rho Epsilons denn gegen die Delta-Distribution. Das würde ja gerade dieser Anschauung hier entsprechen. Und das tun sie und wir haben es auch schon gezeigt. Wir haben nämlich gezeigt in Satz 2.8, wenn Sie sich erinnern, Satz 2.8 war, da hatten wir gezeigt, dass diese Abbildung von den L1-Log-Funktionen die Distribution injektiv ist, dass also zwei Funktionen, wenn sie als Distributionen verschieden sind, auch als Funktionen verschieden sind. Das hatten wir nachgerechnet zumindest für stetige Funktionen, für stetige Funktionen. Und das hatten wir so gemacht, dass wir diese stetige Funktion angewendet haben als Distribution auf so ein Rohr Epsilon und gezeigt haben, wenn Epsilon gegen 0 läuft, dann kommt da gerade die Auswertung von der stetigen Funktion raus. Das heißt, durch Anwendung der stetigen Funktion als Distribution konnten wir jeden Punkt dieser stetigen Funktion den Funktionswert wieder herausfinden. Das hieß also, stetige Funktionen sind durch ihre Kenntnis als Distribution eindeutig bestimmt gewesen. Konkret hatten wir da gezeigt, dass Rho Epsilon von x Phi von x, sogar für jede stetige Funktion Phi und damit insbesondere für alle Testfunktionen Phi C0 aus C0 unendlich, dass das konvergiert gegen Phi von 0. Also wir hatten es hier gezeigt mit dem x minus x0, insbesondere gilt es dann für x0 gleich 0. Das hatten wir da nachgerechnet, einfach indem wir Phi von 0 eingeschoben hatten. Dann hatten wir ausgenutzt, das Integral von Rho Epsilon ist gleich 1. Also Phi von 0 können wir schreiben als Integral Rho Epsilon mal Phi von 0. Übrigens auf die andere Seite steht hier Integral Rho Epsilon mal Phi minus Phi 0. Und für Epsilon immer kleiner schrumpft der Träger zusammen, sodass das Phi von x und das Phi von 0 immer näher zusammengehen. Und auf die Art und Weise konnten wir zeigen, dass das gegen 0 konvergiert. Ja, das haben wir schon gezeigt. Naja, und das ist ja gerade, das hier ist ja nichts anderes als Rho Epsilon als Distribution angewendet auf unsere Testfunktion Phi. Und was hier steht, ist nichts anderes als Delta angewendet auf die Testfunktion Phi. Das haben wir gezeigt, dass das gilt für alle Phi in d Omega. Und das bedeutet also, Rho Epsilons als Distribution konvergieren gegen Delta. Das heißt tatsächlich, unsere glatten Funktionen mit Träger einer Epsilon-Kugel integriert auf normiert auf Integral gleich 1. Wenn wir den Träger immer kleiner machen, konvergieren die Dinger gegen die Delta-Distribution. Und das ist also, für die haben wir schon gezeigt, deswegen haben wir die hier im Beispiel. Aber Sie könnten sich auch fast jede andere Möglichkeit nehmen. Also wenn Sie irgendeine Funktion nehmen, mit irgendeiner Funktionenfolge nehmen, wo der Träger immer kleiner wird und Sie normieren aber das Integral so, dass das Integral gleich 1 bleibt, können Sie zeigen, gut, mit praktisch genau dem gleichen Argument, wie wir es da für Rho Epsilon verwendet haben, können Sie zeigen, das konvergiert gegen die Delta-Distribution. Also Sie könnten sich genauso gut eine Funktionenfolge nehmen, wo Sie sagen, Sie haben hier so eine konstante Dichte, und jetzt lassen Sie den Träger immer kleiner werden. Also die nächste Funktion sähe dann so aus, Dann haben Sie mit genau demselben Argument, mit dem wir das hier gezeigt haben, hier haben wir nur ausgenutzt, dass der Träger kleiner wird und das Integral über Rho Epsilon gleich 1 ist, sonst hatten wir da keine speziellen Eigenschaften von Rho Epsilon verwendet. Also jede solche Funktionenfolge konvergiert im Distributionssinne gegen dieses Delta. Das heißt, auch da ist unsere physikalische Anschauung, Delta, die Ableitung der Heaviside-Funktion, sollte sowas sein wie eine Punktmasse. Punktmasse ist sowas wie ein Zusammenschrumpfen von Nicht-Punktmassen, von ausgedehnten Massen zu einem Punkt. Und diese Vorstellung, die ja physikalisch irgendwo sinnvoll ist, die haben wir jetzt tatsächlich richtig rigoros mathematisch in der Hand und können damit ganz, ganz rigoros umgehen. Ja, also das scheint ein schöner Grenzwertbegriff zu sein für Distributionen. Damit können wir diese Intuition gut fassen. Satz 2.17, noch ein paar mehr gute Nachrichten. Rechenregeln für die Ableitung von Distributionen, die sollten wir auch noch einmal an der Tafel haben. Wir wissen ja, wie wir rechnen mit Ableitungen und klassischen Funktionen. Was gilt da an Rechenregeln auch für Distributionen? Also starten wir erstmal, wenn wir eine Funktion haben, eine Distribution haben und wir haben zwei Multiindizes Alpha, Beta, n, n, 0, n. Dann ist es für klassische Funktionen, wenn die mit Satz von Schwarz, wenn die höchste Ableitungen auch noch stetig sind, ist es ja egal, ob wir in welcher Reihenfolge wir diese Ableitung bilden. Und wenn es nicht egal wäre, dann wäre diese Multiindex-Schreibweise wäre unsinnig, weil dann wüssten Sie, wäre ja auch noch wichtig, in welcher Reihenfolge. Also wenn dieser Multiindex wäre irgendwie 2, 1 am Anfang, zweimal nach der ersten, einmal nach der zweiten Komponente ableiten, ja, da ist ja noch nicht gesagt, in welcher Reihenfolge Sie diese Ableitung machen sollen. Also dass wir überhaupt diese Multiindex-Schreibweise benutzen, liegt daran, dass es egal ist, in welcher Reihenfolge wir ableiten können. Und das ist es für Distributionen auch. Bei Distributionen ist es ebenfalls so, es ist ganz egal, in welchem Sinne wir diese Distribution ableiten. Das ist eine kleine Unsauberheit in der Vorlesung. Als wir das eingeführt haben, die Ableitung von Distributionen, war ja noch nicht klar, dass die Reihenfolge egal ist. Also ganz ordentlich eingeführt hätten wir an der Stelle sagen müssen, wir entscheiden uns für eine bestimmte Reihenfolge, wenn wir sagen, wir nehmen da einen Multiindex. Und dass wir das nicht gemacht haben, ist hierdurch geheilt, weil die Reihenfolge sowieso egal ist. Ja, Teil B. Ableiten ist auch für Distributionen linear. Also angenommen, Sie haben zwei Distributionen, zwei Zahlen, Lambda, μ in R und einen Multiindex Alpha in n, 0, n. Dann ist die Ableitung von so einer Linearkombination von zwei Distributionen die Linearkombination der Ableitungen. Also auch da gelten die Rechenregeln, die Sie so kennen. Ja, dann gibt es die Produktregel für klassisch differenzierbare Funktionen. Die wäre natürlich auch spannend. Wir können ja immerhin Produkte mit C- und Endlich-Funktionen bilden. Also auch da wäre die Frage, gilt auch eine Produktregel? Und auch die gilt für f in d' und C in C- und Endlich-Omega gilt die verallgemeinerte Produktregel, die nennt man auch Leibniz-Formel. Also d Alpha Psi f ist Summe Beta kleiner gleich Alpha, Alpha über Beta, d Alpha minus Beta Psi, d Beta f mit den üblichen Multiindex-Definitionen. Beta kleiner Alpha gleich Alpha heißt jede Komponente kleiner gleich, also Summe über alle Multiindizes Beta, die in jeder Komponente kleiner gleich der jeweiligen Komponente in Alpha sind. Alpha über Beta ist Alpha-Fakultät durch Beta-Fakultät mal Alpha minus Beta-Fakultät und die Fakultäten von Multiindizes definiert als das Produkt der Fakultäten der Einträge. Und Teil D. Ja, erinnern Sie sich, wie schwierig das war in der Analysis für den klassischen Differenzierbarkeitsbegriff. Hier ist jetzt alles schön und einfach konvergiert. Eine Funktion, eine Distributionenfolge gegen eine Distribution f in d'Omega. Dann gilt, jede Ableitung konvergiert im Distributionssinne auch gegen die entsprechende Ableitung von f. Und Konvergenz im Distributionssinne. Das heißt, auch hier ist die Welt so, wie man sie sich immer gewünscht hat. Sie können, wenn Sie mit distributionellen Ableitungsbegriff rechnen, dann ist alles einfach und alles schön. Sie rechnen einfach drauf los. Sie können alles ableiten, was da steht. Also Sie können jetzt so rechnen, wie sich das die Physiker immer gewünscht haben. Wenn Sie eine Naturwissenschaft als Nebenfach haben, dann ist es da typischerweise so, dass man sich da, also meistens will man da wirklich schnell zu den Anwendungen kommen. Dann hat man keine Lust, lange zu begründen, warum existieren die Integrale, warum existiert die Ableitung überhaupt, warum können wir den Grenzwert und die Ableitung vertauschen. Im distributionellen Sinne ist das alles komplett rigoros richtig. Alle Ableitungen existieren, Grenzwerte und Ableitungen können Sie immer vertauschen. Und auch das sind so kleine Zwei-Dreizeiler-Beweise, das ist vielleicht ein bisschen länger, weil Sie da im Endeffekt die Leibniz-Formel, wie Sie die eben für klassische Funktionen gezeigt haben, so können Sie das hier genauso zeigen. Das haben Sie auch auf dem aktuellen, diese Woche erscheinenden Übungsblatt. Ja. Also das waren die guten Nachrichten. Wenn wir an der Stelle aufhören würden, dann wäre das eine Werbeveranstaltung für Distributionen geworden. Rechnen Sie ab sofort nur noch mit Distributionen, dann müssen Sie sich um ganz viele Dinge nicht kümmern, die Ihnen vorher Kopfzerbrechen gemacht haben. Und wir sind gestartet mit diesem kleinen Musterbeispiel, um zu motivieren, warum es denn wichtig ist, verallgemeinerte Ableitungen zu haben, dass wir vielleicht auch Sprungfunktionen ableiten wollen. Wir sind gestartet damit, dass wir diese Differentialgleichung, Ableitung von k von x mal u mal Ableitung von u, stationäre Wärmeleitungsgleichung mit irgendeinem Wärmekoeffizienten, der springt, die drin steht, dass das irgendwie mit den klassischen Ableitungen nicht vernünftig zusammenfasst. Ja, das Problem müssten wir ja jetzt eigentlich gelöst haben, denn das Problem war ja, dass wir diese springende Funktion nicht ableiten konnten. Jetzt können wir ja alles ableiten. Also müssten wir jetzt zurückgehen können zu dieser Differentialgleichung vom Anfang und die müsste ja jetzt irgendwie eine rigorose Bedeutung haben im Sinne von Distribution. Und wenn das denn alles so viel Sinn macht, was ich Ihnen hier gezeigt habe, dann sollte ja jetzt das alles irgendwie einfacher werden. Also jetzt überhaupt erstmal definiert werden, dass diese Gleichung überhaupt erstmal Sinn macht und wir sagen können, wenn uns jemand eine Funktion gibt, können wir jetzt sagen, löst diese Funktion diese Differentialgleichung oder nicht. Und wir stellen aber fest, dass das nicht ganz so einfach ist und das wird uns auf die sogenannten Sobolev-Räume führen. Motivation und Definition. Betrachte wieder U' von x mal k von x und das abgeleitet gleich f von x, wir hatten einfach gleich 1 genommen in der anfänglichen Beispiel. Also wir hatten dieses Beispiel hier, u von 0 gleich 0 gleich u von 1. Ich glaube, so hatten wir es direkt in der Einleitung gehabt und haben gesagt, ja, diese Geschichte hier macht irgendwie keinen Sinn mit klassischen Funktionen, mit klassischer Differenzierbarkeit, wenn das k etwas ist, was springt, also zum Beispiel ein Stab, der aus zwei verschiedenen Materialien zusammengesetzt ist. X kleiner 0 und größer 0. Und dann nehmen wir hier als Randpunkte minus 1 und 1. Ja, haben wir jetzt so viel gewonnen bei den Distributionen? Nun, unser Problem war, dass wir diese äußere Ableitung, die hat uns irgendwie Probleme gemacht. Wenn das U eine klassisch differenzierbare Funktion ist, dass das hier alles irgendwie glatt und differenzierbar ist, dann wäre die Multiplikation mit dieser springenden Funktion, die wird nicht klassisch differenzierbar werden. Es sei denn, dieses U' wäre gleich 0, gerade da, wo das K springt, damit der Sprung von Kappa sich nicht auswirkt auf das Produkt. Und es gibt aber keinen physikalischen Grund, warum die Wärme an der Stelle gerade, wo der Leitfähigkeitskoeffizient springt, gleich 0 ist. Im Gegensatz, das würde den Randbedingungen widersprechen. Das heißt, so hatten wir gezeigt, dass das irgendwie geht das schief. Also mit dem klassischen Differenzierbarkeitsbegriff macht das hier alles keinen Sinn. Wie ist es mit dem distributionellen Differenzierbarkeitsbegriff? Nun, für jedes U in D', also komplett ohne Glattheit, L1-Log-Funktion oder noch allgemeiner, also eine Delta-Distribution, könnten wir jetzt einsetzen, ist U' jetzt definiert. Ja, und jetzt kommt das große Aber. Jetzt müssten wir aber dieses U' mit k von x multiplizieren. Und das ist nicht definiert. Eine Distribution können wir nur multiplizieren mit C-Unendlich-Funktionen. Wenn das Ding aber eine C-Unendlich-Funktion wäre, Naja, dann hätten wir die, dann fällt unsere ganze Motivation ins Wasser, dann hätten wir den ganzen Scheiß nicht gebraucht. Weil wenn das eine C-Unendlich-Funktion wäre, dann hätten wir das ja im klassischen Sinne verstehen können. Das heißt, die Frage ist, haben wir jetzt überhaupt irgendwas gewonnen durch das, was wir gemacht haben? Wir können zwar jetzt alles ableiten, aber wir können nicht mehr alles multiplizieren. Also wenn unser Problem war, dass wir etwas nicht ableiten konnten, was durch Multiplikation mit einer Sprungfunktion entstanden ist, dann haben wir unser Problem einfach nur, also unser Problem steht jetzt einfach nur an einer anderen Stelle. Also das große Aber, k von x, u' von x ist nicht definiert, beziehungsweise ist nur dann definiert, wenn wir zu dem u' eine Funktion hätten. Also wenn wir zu dem u' eine, also wenn dieses u' noch einer L1-Log-Funktion entsprechen würde, dann wäre das Produkt, k ist offensichtlich beschränkt, dann wäre das auch eine L1-Log-Funktion. Also nur wenn das u' eine reguläre Distribution ist. Das ist nur für reguläre Distributionen u' definiert. Ja, wenn wir das hinkriegen würden, wäre die nächste Ableitung, mit der hätten wir wieder kein Problem, weil ableiten können wir alles. Also diese zweite Ableitung hier außenrum, die macht uns keine Kopfzerbrechen. Das Problem ist, wir müssten dieses Produkt unter Kontrolle kriegen. Das heißt, was wir brauchen, und das ist auch gleich schon der Lösungsweg, den wir gehen werden, was in diesem Aber hier drin steckt, wir können nicht irgendeine ganz beliebige unglatte Funktion oder irgendeine Distribution oder irgendeine ganz allgemeine L1-Log-Funktion hier einsetzen in diese Gleichung, sondern was wir einsetzen können, ist, damit überhaupt diese Gleichung Sinn gibt. Und beachten Sie, wir reden noch nicht über Lösbarkeit, wir reden noch nicht über numerische Lösung, wir reden überhaupt nur davon, ob die Gleichung Sinn ergibt. Also wenn uns jemand eine Funktion gibt, wenn uns jemand die Lösung nennt, sind wir in der Lage, die Lösung einzusetzen in die Gleichung? Wissen wir, was das bedeutet, eine solche Funktion in diese Gleichung einzusetzen, dass wir überprüfen können, ist es eine Lösung oder nicht? Also wir sind noch überhaupt an einem ganz, ganz starken, also ganz stark am Anfang. Damit überhaupt dieser Ausdruck hier links, dass man den überhaupt ausrechnen kann, dass der überhaupt definiert ist, bräuchten wir, dass das U' ja noch so glatt ist, dass diese Multiplikation hier Sinn macht. Das heißt, wir sollten nur solche U's einsetzen, als Lösungskandidaten zulassen für unsere Gleichung, für die U' zumindest noch eine reguläre Distribution ist. Das heißt, Sinn machen täte diese Gleichung, wenn wir solche Distributionen einsetzen, wo die Ableitung U' noch eine L1-Log-Funktion ist. Wir machen ein bisschen mehr noch, also tatsächlich macht man all das, was ich Ihnen hier vorstelle, das macht man nicht nur wegen dieser Gleichung und weil man da einen springenden Koeffizienten drin haben will, sondern das macht man auch deswegen, weil man dadurch die richtigen mathematischen Strukturen hinkriegt, mit denen sich gezeigt hat, dass man eine sehr einfache und sehr umfassende Lösungstheorie betreiben kann. Und das, was da noch fehlt bei den Distributionen, ist an Strukturen, die sogenannte Hilbertraumstruktur. Also Sie wissen, dass es sich, also Sie haben das bestimmt schon mal, wenn Sie bei mir in irgendeiner Vorlesung waren, typischerweise in ein, zwei Vorlesungen schwärme ich davon, dass dieser große Durchbruch im letzten Jahrhundert in der Mathematik die Geburt der Funktionalanalysis war, dass man begriffen hat, dass das, was man früher in der Geometrie gemacht hat, dass diese Dinge auch dass diese Dinge einem auch helfen in komplizierteren Problemen. Dass man zum Beispiel Funktionen, dass man die ja auch addieren kann, dass man die ja auch Vielfache davon bilden kann, dass also ein großer Zusammenhang besteht zwischen dem Rechnen mit Funktionen und dem Rechnen mit irgendwelchen geometrischen Objekten, wo sie auch Strecken hintereinander hängen oder verlängern können. Und das hat dafür gesorgt, dass Sie die lineare Algebra so kennengelernt haben, wie Sie die kennengelernt haben. Sie haben nicht eine Vorlesung Geometrie zu hören bekommen im ersten Semester, wo es wirklich um ganz klare geometrische Strukturen ging, sondern Sie haben eine sehr axiomatisierte lineare Algebra kennengelernt, wo ein axiomatisierter Vektorraumbegriff eingeführt wurde und wo Sie dann die Geometrie drin wiedergefunden haben. Aber historisch entstanden ist das natürlich nicht so, dass die Leute irgendwie mit geometrischen Strukturen, die wollten nicht Brücken bauen und haben sich dann einen axiomatisierten Vektorraumbegriff überlegt, sondern die haben erst ihre Brücken gebaut, haben irgendwo in der Geometrie, haben die tolle Erfolge erzielt. Dann haben sie festgestellt, dass das, was sie in der Geometrie machen, dass das ja etwas ist, was man eigentlich analog auch mit anderen Strukturen machen kann. Und dann wurde das Ganze verallgemeinert und man hat sich überlegt, was an der Geometrie ist das, was eigentlich so furchtbar nützlich ist. Und das ist das, was diese Vektorraumstruktur dann geschaffen hat. Die Vektorraumstruktur haben wir auf fast jedem Funktionenraum, auch auf den Distributionen, aber Sie haben in der Geometrie eben noch ein bisschen mehr. Sie haben in der Geometrie auch Längen, die Sie messen können und Winkel, die Sie messen können. Sie haben Skalarprodukte und Normen. Und das haben wir auf diesem Raum der Distribution nicht mehr. Auch das ist ein großes Problem neben dieser fehlenden Multiplikation. Und das haben Sie auch auf dem Raum L1 log nicht. Aber Sie haben es auf einem Raum, der ganz, ganz ähnlich ist. Sie haben es nämlich auf dem Raum L2. Das haben Sie in der Analysis kennengelernt. L2, also der Raum der quadratisch integrierbaren Funktionen, der wird zu einem Skalarprodukt, wobei das Skalarprodukt so ähnlich ist wie diese Anwendung der Distribution auf die Testfunktion. Sie nehmen sich zwei Funktionen, multiplizieren die miteinander, schreiben das zusammen ins Integral. So können Sie zwei Funktionen eine Zahl zuordnen. Und dann haben Sie gesehen, dass das, was Sie dort machen, das hat genau dieselben Eigenschaften wie ein Skalarprodukt im R auch N in der euklidischen Geometrie. Und das heißt, ganz, ganz viele Dinge, die man in der Geometrie machen konnte, also ganz, ganz viele Erfolge aus der Geometrie, kann man auch machen mit Funktionenräumen, wenn man einen Funktionenraum nimmt, der auch dieses Skalarprodukt hat. Und was wir deswegen machen werden, ist, wir werden uns, also Idee, betrachte nur U's für die U-Strich, schreibt man in Anführungsstrichen, glatt genug ist, wobei glatt sehr, sehr wenig bedeutet, also erstmal nur eine reguläre Distribution, beziehungsweise gleich werden wir L2 fordern. Und das definieren wir uns, Definition 2.18, also Omega sei weiterhin eine offene Menge. Und dann definieren wir uns, machen wir es gleich für beliebige Ordnung, den Raum HK Omega als Raum aller Funktionen U in L2 Omega, also Funktionen, die quadratisch integrierbar sind, im entsprechenden Lebesgue-Sinne angesehen, also diese Lebesgue-Identifizierung gemacht, das heißt zwei Funktionen sind in diesem Raum L2 Omega, sind gleich genau dann, wenn sie sich nur auf einer Nullmenge unterscheiden, also ganz formal, wenn wir hier von einer Funktion in L2 Omega sprechen, dann sprechen wir eigentlich immer von so einer ganzen Restklasse, einer ganzen Menge von Funktionen, die sich untereinander nur bis auf eine Nullmenge unterscheiden. Also dieses U soll quadratisch integrierbar in diesem Raum L2 Omega sein und es soll noch gelten, alle Ableitungen von U, beachten Sie, die können wir jetzt bilden. Das konnten Sie vorher nicht, aber jetzt können wir die bilden, weil die Ableitungen von U sind ja, also jedes L2-Funktion ist damit auch L1 log insbesondere. Omega ist eine beschränkte Menge, sollten wir noch fordern, sei Omega offen und beschränkt. Dann ist jede L2-Funktion, das bräuchten wir, also beschränkt bräuchten wir an der Stelle nicht, aber wir fordern es trotzdem, ja, das brauchen wir an der Stelle nicht. Also nochmal, U ist in L2 Omega, dann bedeutet das, dass das insbesondere auch in L1 log ist, denn wenn Sie sich das, Sie wissen, Sie können das U zum Quadrat integrieren und Sie können das U mit jeder anderen L2-Funktion multiplizieren. Und das Integral würde existieren. Das heißt, Sie können auf jeder kompakten Menge können Sie bilden das Integral von U mal 1. Mit Cauchy-Schwarz wäre das also kleiner gleich das Integral über diese kompakte Menge von U Quadrat mal dem Integral über 1 Quadrat auf der kompakten Menge. Das heißt also, das U ist auf jeder kompakten Menge damit automatisch integrierbar. Also U ist, wenn es in L2 ist, ist es auch in L1 log. Das heißt, für jedes U in L2 können wir auch auffassen als eine Distribution auf Omega. Da wir es auffassen können als eine Distribution auf Omega, wissen wir, was die Ableitung davon ist. Die Ableitung ist erstmal nur irgendeine Distribution. H ist, wenn Omega beschränkt wäre, dass wir keine Probleme mit unendlich großen Mengen haben, wenn H beschränkt, also wenn die Omega beschränkt ist, wenn wir sagen, dass H auf irgendeinem Intervall ist, eine L2-Funktion offensichtlich auf dem Intervall quadriert, existiert das Integral davon noch. Wenn wir es ableiten, kommt aber was raus, was nur noch eine Distribution ist, wozu es gar keine Funktion mehr gibt. Wenn es aber für die Ableitung noch eine Funktion gibt, die dasselbe macht als Distribution, also wenn die Ableitung von U, wenn die auch in L2 Omega sind, für alle Betrag Alpha kleiner gleich K. Also wenn Sie bis zu K Ableitungen bilden, dann egal welche, partiellen Ableitungen, aber insgesamt bis zu K Stück. Und wenn all diese Ableitungen, die Sie da machen, wenn die noch zu klassischen Funktionen gehören, nämlich zu L2-Funktionen, dann sagen wir, das nennen wir den Raum HK Omega. Also schreiben wir das nochmal auf. Was meinen wir, wenn wir sagen, eine L2-Funktion hat eine Ableitung, die auch in L2 liegt? Das bedeutet, wir nehmen sie als Distribution. Also ich reite immer sehr auf diesen Feinheiten rum, weil das wirklich das ist, was die größten Schwierigkeiten macht da am Anfang. Dadurch, dass wir identifizieren zwischen den Funktionen und den Distributionen, schauen Sie, dass Sie immer, dass Ihnen immer bewusst ist, wo rede ich von der Funktion als Funktion, wo rede ich von ihr als Distribution. Und was wir hier haben, ist, wir haben die Funktion in L2, leiten sie ab, das geht nur im distributionellen Sinne. Das heißt, in dem Moment sind wir gesprungen von dem L2-Funktion U auf die Distribution U. Als Distribution hat U die distributionelle Ableitung d Alpha U. Und was meinen wir, wenn wir sagen, die distributionelle Ableitung liegt in L2 Omega? Nun, wir meinen, dass es eine L2 Omega-Funktion gibt, die das gleiche ist wie die distributionelle Ableitung. Nicht jede Distribution liegt in L2, aber wenn wir eine L2-Funktion haben und die macht das gleiche wie die Distribution, dann ist es ja das, was wir identifiziert haben. Das bedeutet hier also, wenn wir das ausschreiben, das sind Funktionen U in L2 Omega, sodass für alle Multiindizes Alpha insgesamt kleiner gleich K mal abgeleitet eine Funktion definiert, Funktionen existieren V Alpha in L2 Omega, die als Distribution dasselbe machen wie die distributionellen Ableitungen von U. Also diese Dinger hier erfüllen minus 1 hoch Betrag Alpha Integral über Omega U von x d Alpha Phi von x dx soll gleich sein V Alpha von x Phi von x dx für alle Phi in d von Omega. Also auf die Art und Weise hätten wir das definieren können, ohne die Distribution überhaupt einzuführen. Und der Grund, warum man das so definiert hätte, ist, dass eben dieses V-Alpha-Phi wäre die Wirkung von V-Alpha als Distribution auf Phi. Also es gibt Funktionen, die wirken auf das Phi genauso, wie die distributionelle Ableitung von U wirken würde auf das Phi. Und wie würde die distributionelle Ableitung wirken von U auf Phi? Naja, die würde so wirken, wie U auf D-Alpha-Phi wirkt, mit ein paar Minus-Einsen davor. Und da U eine L2-Funktion ist, ist die Wirkung der Distribution U auf D-Alpha-Phi auch wieder einfach dieses Integral hier. Um da auch so ein einfaches Beispiel, eine einfache Vorstellung zu haben, stellen Sie sich sowas vor wie die Betragsfunktion. Da können Sie leicht nachrechnen. Ich glaube, wir haben es nicht auf dem Übungsblatt, aber es ist auch wieder so ein Ein- oder Zweizeiler, genauso wie wir das eben mit der Heaviside-Funktion hatten. Hier können Sie direkt nachrechnen, dass wenn Sie die Betragsfunktion das ableiten als Distribution, gehen tut es, das müssen Sie nicht nachrechnen, Sie können alles ableiten als Distribution, dann kommt da gerade das Gleiche raus wie eine Sprungfunktion, die hier minus 1 ist und hier plus 1 ist. Also wenn das ja, Ihre Funktion f wäre, dann wäre das hier f'. Und wenn Sie das dann nochmal ableiten würden als Distribution, dann kommen Sie in einen Fall, wo es keine Funktion mehr gibt, die dazugehört. Das heißt, was dann f2' wäre, wäre gerade die Delta-Distribution, beziehungsweise hier haben wir einen Sprung von 2, da überlegt man sich leicht, das wäre gerade zweimal die Delta-Distribution. Das heißt, dieses f, was wir hier hätten, das wäre im Raum H1 noch drin, denn das f selber ist, also wenn wir das auf einem beschränkten Intervall haben, ist das f eine L2-Funktion, sagen wir auf minus 1 bis 1. Die Ableitung von f, da gibt es auch eine L2-Funktion, nämlich hier diese springende Funktion. Wie wir den Sprungpunkt definieren, ist egal. Es gibt alles, wenn wir den auf 37 setzen, haben wir immer noch dieselbe L2-Funktion. Also, für die Ableitung gibt es eine L2-Funktion, nämlich diese hier, die als Distribution dasselbe macht. Das heißt, f ist eine L2-Funktion, deren distributionelle Ableitung auch eine L2-Funktion, zu der auch eine L2-Funktion gehört. Also f wäre in H1, f wäre aber nicht mehr in H2. Weil, um in H2 zu sein, müsste zur zweiten Ableitung auch eine L2-Funktion gehören, die das Gleiche macht. Und wir haben es nicht bewiesen, aber Sie glauben es mir wahrscheinlich, dass Sie keine Funktion finden können, die das Gleiche macht wie die Delta-Distribution. Wir haben es Handwaving bewiesen. Die müsste überall 0 sein, bis auf den einen Punkt. Und das passt dann nicht zusammen mit dem Integral, was 1 sein müsste. Also so eine Betragsfunktion, die wäre dann zum Beispiel noch in H1, aber nicht mehr in H2. Und diesen Raum hier, der heißt Sobolev-Raum Carter-Ordnung. Nun, für uns, also unsere etwas vereinfachte Motivation, ist die, auf diesem Sobolev-Raum können wir unsere partielle Differentialgleichung verstehen. Wenn Sie ein U haben, was in H1 ist, sagen wir auf diesem Intervall minus 1, 1, dann ist das U', was hier steht, ist definiert, ist eine L2-Funktion auf minus 1, 1. Das heißt, das Produkt zwischen dieser L2-Funktion und dem K von x ist definiert, gibt wieder eine wieder eine L2-Funktion, das K ist beschränkt, also ist das, was da rauskommt, gibt wieder eine L2-Funktion. Und die äußere Ableitung, die hier noch passiert, die Ableitung außenrum, wäre dann wieder im distributionellen Sinne definiert. Das heißt, eine Klasse von Funktionen, wo es überhaupt Sinn macht, von dieser Gleichung zu sprechen, und das war ja unser Problem, für die stetig differenzierbaren Funktionen macht es irgendwie gar keinen Sinn, sich zu fragen, erfüllen die diese Differentialgleichung oder nicht. Aber auf diesem Raum H1 könnten wir jetzt sagen, wenn uns jemand eine H1-Funktion gibt, könnten wir testen, ja, erfüllt die Differentialgleichung oder nein, erfüllt die Differentialgleichung nicht. Das heißt, wir haben jetzt einen Raum von Funktionen, wo die Differentialgleichung überhaupt erstmal einen Sinn ergibt. Und tatsächlich macht man das, wie gesagt, nicht nur deswegen, sondern auch insbesondere deswegen, weil man damit die Strukturen kriegt, die nachher nützlich sein werden für die Lösungstheorie. Und das große Mehr an Struktur, was wir in diesem Raum haben, ist, dass dieser Raum L2-Omega eben nicht nur irgendein topologischer Vektorraum ist, wie der Raum der Distribution, wo es irgendwelche Systeme offener Mengen gibt und einen Grenzwertbegriff, sondern auf diesem Raum L2-Omega haben Sie einen Normbegriff, haben Sie einen Skalarproduktbegriff, das heißt, Sie können da von Längen und Winkeln sprechen und können so die Ideen aus der Geometrie übertragen. Und das klappt bei diesem ganz kleinen Moment, bei diesem Raum HK-Omega auch der wird nämlich zu so einem Skalarproduktraum werden. Ja, fast. Also das wäre, also bis hierhin die Motivation, da haben Sie völlig recht. Also wenn wir nur diese Differentialgleichung hier angucken wollten, könnten wir mit genau demselben Begründung, könnten wir L3, L4, L5 nehmen. Tatsächlich kann man diese Räume auch definieren. Also nennt man dann WKP-Räume und dann haben Sie hier einen K und noch ein Komma P dahinter und nehmen als P, U, L, LP und die Ableitung auch in LP. Können sich auch noch überlegen, dass Sie dann noch verschiedene Ableitungen nehmen und definieren sich einen Raum, wo die nullte Ableitung ist in LP, die nächste ist in irgendeinem LQ, das dritte ist in irgendeinem LR. Da können Sie ganz, ganz wilde Dinge mitmachen. Sie können auch Gewichte mit reinbringen, können sagen, die Funktion multipliziert mit irgendeinem Gewicht ist noch in irgendeinem Raum. Für all diese Räume würde dieses Argument hier funktionieren, die Ableitung ist noch eine reguläre Distribution, das heißt, die Gleichung macht überhaupt noch Sinn. Nämlich zu Ihrer Frage, warum nehmen wir dann ausgerechnet L2 und für die Ableitung auch L2? Und da ist eben der Grund, dass nur das L2 hat das Skalarprodukt. Auf L3 haben Sie kein Skalarprodukt mehr. Da haben Sie zwar noch eine Norm, aber Sie haben kein Skalarprodukt mehr. Und wir werden sehen, da muss ich Sie ein bisschen vertrösten, es wird noch ein paar Vorlesungen dauern, dass eben dieses Skalarprodukt uns gerade ja das Geheimnis ist, wie wir am Ende die Lösbarkeit sehr, sehr schön zeigen können und wie wir am Ende eine numerische Approximierbarkeit wunderschön zeigen können. Und so ein bisschen Handwaving, was dahinter steckt, ist, dass wir mit einem Skalarprodukt haben wir Orthogonalprojektionen in der Hand. Also wann immer Sie Numerik machen, wollen Sie irgendetwas approximieren. Sie haben einen unendlich dimensionalen Raum. Ihre Lösung ist erstmal unendlich dimensional. Sie bräuchten unendlich viele Parameter, um die zu beschreiben. Im Computer haben Sie nur endlich viele zur Verfügung. Das heißt, Sie möchten in einem unendlich dimensionalen Raum was durch endlich viele Dimensionen beschreiben. Stellen Sie sich vor, Sie wollen im zweidimensionalen Raum was durch was Eindimensionales beschreiben, auf der Tafel etwas durch etwas, was auf einer Linie passiert. Also das wäre der unendlich dimensionale Raum. Und auf dieser einen Linie hier, da lägen unsere endlich vielen Dimensionen. Was wäre dann die beste Möglichkeit, diesen Punkt hier auf dieser Linie zu approximieren? Und die beste Möglichkeit wäre die Orthogonalprojektion auf diese Linie. Also wenn das Objekt ist, was Sie annähern wollen, dann wäre es am besten, und die Linie ist das, was Sie beschreiben können im Computer, dann wäre es am besten, wenn Sie diesen Punkt hier auf der Linie nehmen. Und dass Sie das machen können, dass Sie davon sprechen können, von dieser Orthogonalprojektion, setzt voraus, dass Sie von Winkeln sprechen können. Und wenn Sie das geometrisch machen können, dann brauchen Sie dafür nicht mehr als Normen, also die Ihnen sagen, etwas ist eine Bestapproximation, heißt der Abstand von diesem Punkt zu diesem Punkt soll minimal sein unter allen Punkten auf der Linie. Also Sie müssen wissen, was sind Abstände. Das haben Sie in topologischen Räumen nicht, da wissen Sie nur, was offene Mengen sind, aber nicht, was Abstände sind. Also Sie bräuchten mindestens eine Metrik hierfür. Und besonders einfach und besonders schön wird es, wenn Sie einen Winkelbegriff haben, dann haben Sie nämlich, dass diese Verbindungslinie hier orthogonal auf dieser Linie liegt. Das heißt, da haben Sie ja diese Orthogonalität hier und das ist etwas, was wir ganz stark ausnutzen werden. Und was dann auch im unendlich Dimensionalen gut funktionieren wird, wir werden zeigen, was wir konstruieren letztlich, ist dieses unendlich in den letzten 5 Minuten erzähle ich Ihnen nur noch, wir haben dieses unendliche Objekt, dimensionale Objekt, die Funktion, die unsere Differentialgleichung löst. Denn letztlich können Sie sagen, das, was hier steht, ist eine unendlich dimensionale Gleichung. Die ist linear. Wenn Sie U1 plus U2 einsetzen, können Sie das auseinanderziehen, im klassischen Sinne genauso wie im distributionellen Sinne. Das heißt, was hier steht, ist sowas wie so ein lineares Gleichungssystem in der linearen Algebra. Da hatten Sie irgendeine lineare Abbildung angewendet auf einen Vektor, ist gleich irgendeine Zahl. Und was wir hier haben, ist das Analoge dazu im unendlich dimensionalen Raum. Sie haben Ihr U, das lebt in irgendeinem unendlich dimensionalen Vektorraum. Vektorraum der stetig differenzierbaren Funktionen, zweimal stetig differenzierbaren Funktionen oder eben in diesem Sobolev-Raum H1 zum Beispiel. Sie haben eine lineare Abbildung von diesem unendlich dimensionalen Vektorraum, die Ihnen daraus die linke Seite macht. Und das soll also gleich sein dem Objekt, was da auf der rechten Seite steht. Das heißt, was wir machen, ist im Endeffekt das Gleiche wie in der linearen Algebra. Wir lösen Gleichungssysteme, lineare Gleichungssysteme, nur sind die jetzt eben unendlich dimensional. Und um zu zeigen, dass die tatsächlich lösbar sind, diese unendlich dimensionalen Gleichungssysteme, ist eine ganz wichtige Eigenschaft, das, was Sie ja in der linearen Algebra haben, Sie den R hoch n immer automatisch mit dem euklidischen Skalarprodukt. In dem unendlich dimensionalen Vektorraum haben Sie keine natürliche Länge oder kein natürliches Skalarprodukt wie im R hoch n. Aber in diesem Raum L2 haben Sie Längen und Skalarprodukte, die zwar geometrisch nicht mehr zu interpretieren sind. Wenn Sie mir zwei L2-Funktionen aufmalen, kann ich Ihnen nicht sagen, was der Winkel zwischen den L2-Funktionen ist. Ich kann auch kein Geodreieck anlegen und das irgendwie messen. Aber ich kann für zwei L2-Funktionen das Skalarprodukt fg ausrechnen, Integral f von x g von x dx. Und ich kann sagen, der Winkel zwischen zwei Funktionen f und g wäre irgendwie dieses Ding hier und das geteilt durch Norm f, geteilt durch Norm g und das wäre dann Cosinus des Winkels. Das wäre die Entsprechung vom endlich dimensionalen. Und das heißt, alles, was früher gemacht wurde mit Orthogonalität, kann man hier drauf übertragen. Also eine L2-Best-Approximation wäre, wenn ich hier eine Teilmenge habe, einen Teilraum habe vom L2, ich habe hier ein anderes Element, dann wäre das die Best-Approximation bezüglich der L2-Norm, falls dieses Objekt minus diesem Objekt hier auf der Linie im L2-Skalarprodukt senkrecht steht auf allem, was hier auf dieser Linie steht. Das heißt, wenn solche Integrale hier gleich 0 ergeben. Das heißt, das, was eine geometrische Vorstellung ist im Endlichdimensionalen, kann ich benutzen, um Best-Approximationen für Funktionen auszurechnen, wo es gar keine geometrische Vorstellung mehr gibt. Aber durch die Axiomatisierung des Skalarproduktes, denn wenn Sie beweisen, dass das die Best-Approximation ist, brauchen Sie nur die Skalarproduktaxiome, die dahinter stecken. Die haben Sie auch auf dem Raum L2, deswegen klappt das da auch. Und das Besondere an diesem Raum H1 ist eben, ja, dass diese Differentialgleichung ist da wohl definiert und wir werden nächste Woche sehen, dass auch der Raum HK, der wird auch zu einem Skalarproduktraum. Also im Wesentlichen haben Sie da dieses Skalarprodukt aus L2 und dann addieren Sie noch solche Skalarprodukte von D-Alpha U aus und damit kann man zeigen, dass das Ding eben auch ein Skalarproduktraum wird, vollständig Cauchy-Folgen konvergieren, das heißt ein sogenannter Hilbertraum und dann funktionieren all die Dinge, die Sie sich im Zweidimensionalen vorstellen können, die funktionieren auch hier eben mit dem axiomatischen Skalarprodukt nachgerechnet. Und das werden wir nutzen, um die Lösbarkeit zu zeigen von der Gleichung und wir werden es nutzen, um diese Orthogonalprojektion auf endlich dimensionale Räume zu verwenden als numerische Approximation für die Lösung. Ja, damit machen wir dann nächste Woche weiter. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.